Also, Aufnahme läuft. Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu Klammerer Lambert Jazz.
Ah ja, haben wir es umbenannt? Ja, richtig so. Herzlich willkommen auch von meiner Seite hier. Mein Name ist Felix Klammerer.
Und mein Name ist Franz Lambert. Herzlich willkommen zurück.
Jetzt ist es die 12. Folge mittlerweile. Das Dutzend ist voll. Das ist natürlich eine große Überraschung.
Ja,
man wundert sich ja immer, dass wir echt immer wieder neu, auch neue Ansätze finden. Es gibt immer wieder spannende Dinge auszutauschen. Manche Leute hätten ja gedacht, nach der zweiten, dritten Folge wiederholen wir uns, was ja einfach nicht der Fall ist.
Nein,
es gibt immer wieder neuer Stuff.
Weiter, immer weiter.
Ja. Du hast mir ein Steak gebraten gerade. Sehr nett.
Ja, danke.
Es gab ein paar zähe Stellen, aber der Käse war toll.
Ja, das ist mit den dritten Zähnen. Ist das manchmal schwierig mit dem Steak.
Aber ich finde es ja, Felix, dein absolutes Lieblingsgericht ist ja einfach Fleisch mit Käse.
Ja.
Und da bist du ja auch wahnsinnig gut drin, das zu kochen.
Also ja, richtig.
Diese Fleisch-Käse-Kombination.
Ja, richtig.
Die hast du ja wirklich gut drauf. Auch tolle Soßen, die dabei waren.
Ja.
Und wo hast denn dieses synthetische Fleisch her? Also, dass du darauf auch achtest, dass das der ökologische Fußabdruck nicht so
hoch ist. Das habe ich von der Synthetik-Fleisch-Theke im Edeka hier um die Ecke.
Ach, die verkaufen das mittlerweile?
Ja, Edeka, es gibt noch andere tolle Supermärkte. Rewe, Aldi, Lidl.
Netto
mit dem Hund, das schwarze Netto. Was hat es damit eigentlich auf sich? Das Netto mit dem Hund und das ohne Hund?
Es sind das unterschiedliche Nettos?
Ich glaube, ja. Ich weiß es nicht genau. Ich komme aus einer Zeit, wo Netto noch Plus hieß.
Ah, Plus. Und die hatten früher die kristallklare Cola.
Ach, wirklich?
Ja, da gab es doch Kristall-Cola.
Ja, Crystal Pepsi war das doch, oder? Oder war das Coca-Cola?
Crystal Pepsi hat es, glaube ich, zuerst, ja.
Genau.
Oh, jetzt werden wir aber gut bezahlt von der Firma, über die wir letztes Mal gelästert haben.
Ja, genau.
Die hat uns mittlerweile angeschrieben und meinte, wenn ihr all diese Namen sagt in eurem Podcast, kriegt ihr ganz viel Geld. Das sammeln wir jetzt ein.
Ja. Du hast mich neulich aufmerksam gemacht auf einen Künstler, als du mir eine Instagram-Story schicktest, die mir sehr gut gefallen hat, von Moneyboy.
Ah ja, genau, den mag ich sehr.
Ja, und wir haben uns ja neulich darüber unterhalten, wie viel Content es doch tagtäglich im Internet zu sehen gibt. Und ich dachte einfach, Moneyboy gibt's gar nicht mehr.
Da kommt immer noch was.
Aber da kommt was. Du folgst ihm anscheinend.
Der Algorithmus spült mir seinen Output
in meine Timeline. Bisher nicht oder wenig. Und ich bin ganz froh, dass ich mal wieder ein Lebenszeichen bekommen habe. Weil ich finde die Qualität nach wie vor sehr hoch.
Da hat er auch so eine Mango in der Hand und meinte, das würde ihn an den Lack seines Autos erinnern und so.
Ja, er ist im Supermarkt. Er macht so ein bisschen auch so
mit so einem Salat-Rap.
Ja, das ist
Salat-Rap.
Ganz toll. Das muss ich sagen. Das ist für mich, also ich glaube auch, dass Moneyboy unterschätzt wird in seiner Wirkung auf den deutschen oder den deutschsprachigen Rap, oder?
Ich würde es auch sagen und vor allem, ich meine, Moneyboy wird auch unterschätzt in dem, was er fürs Internet generell geleistet hat. Also ich meine, dieser ganze Über-Content mit und vor allem eine eigene Sprache, eine eigene Welt zu entwickeln in diesen sozialen Medien und so, da hat er schon wirklich große Vorreiterarbeit geleistet und hat uns wirklich ja über Jahre unterhalten.
Ja, und ich finde das auch wirklich, also es hat für mich auch eine künstlerische Schöpfungshöhe, die von vielem anderen Rap, der dann darauf folgte, nicht erreicht wurde. In meinen Ohren. Genau, weil das wissen die jungen Leute gar nicht mehr. Moneyboy hat, glaube ich, wirklich so ein bisschen diesen Atlanta-Trap-Style in den deutschsprachigen Raum gebracht, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt seinen Schaffen da etwas überhöhst. Für mich ist er einfach
seine Bedeutung ist nicht hoch genug einzustufen. Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge über irgendjemand anders gesagt, aber das ist...
Über Tim Melzer hast du es, glaube ich, gesagt.
Tim Melzer. Ja, also Moneyboy ist für mich ein bisschen der Tim Melzer des deutschen Rap. Das ist wirklich nicht ohne.
Der kocht auf hohem Niveau.
Das kann ich wirklich empfehlen. Wenn ihr mal Zerstreuung sucht zwischendurch und Freude, ein kleinen Quell der Freude, dann ist das der IG-Kanal von Moneyboy.
Richtig. Genau, und ja, ist es ja wirklich schon schade, ne? Dann ist man mal in der Stadt, denkt sich, man kann mal die lokale Szene hier auschecken, dann merkst du so, nee, ist einfach gar nichts an lokaler Szene. Das ist natürlich ein anderer Schnack bei uns in der Hauptstadt. Alter, wenn man da mal Jazzhopping macht. Da gehe ich von mir einfach nur rechts raus, zack, links bin ich in Donau 115. Da steht hinter der Bar ein ambitionierter junger Herr, der aussieht wie Kenny G.
Aber es ist nicht Kenny G oder ist es Kenny G?
Wahrscheinlich ist es Kenny G, der halt mittlerweile im Donau 115 hinter der Bar arbeitet und wahnsinnig ambitioniert halt auch diese Bands immer betreut und ansagt. Und das ist so ein toller Laden, da habe ich gesehen, ein Rainer-Trio aus Norwegen, die wahnsinnig atonale Musik gemacht haben.
Hat dir das gefallen?
Ja, es hat mir gefallen. Ich habe es aber nur ein Set durchgehalten, aber auch weil mein lieber Freund Daniel dann meinte, ich kann nicht mehr. Ich kann keine atonale Musik mehr hören. Also sind wir um die Ecke gegangen und in den nächsten heißen Jazzclub, ins Peppi Guggenheim in der Weichselstraße.
Ja.
Und was haben wir da gesehen? Axel Dörner, Rudi Mahal, Jan Roder, alte, lustige deutsche Recken aus der Berliner Szene. Die waren sehr lustig. Also das
inwiefern
war
auch,
ja, es war ein kompletter Unterschied zu dem doch eher intellektuell angehauchten Jazz im Donau, wo eigentlich keine Ansagen gemacht wurden. Und Rudi Mahal hat wirklich sein Bestes gegeben, die Leute zu unterhalten, hat von Wagner erzählt, seinem Verhältnis zu ihm, und das war eigentlich so eine Art Miteinander-Atmosphäre da. Es war sehr lustig.
Also, wie, also der hat ausladende Ansagen gemacht?
Ja, oder? Einladende Aussagen.
Wow.
Ja, einfach, das fand ich interessant. Und dann muss man ja auch mal sagen, dass in Berlin gibt es mittlerweile diesen großartigen Club Zigzag.
Ja.
Die einfach ein tolles Booking haben. Allein im März, was da los ist. Ne? Und da bin ich natürlich auch öfter unterwegs, aber ich den heißen Scheiß aus New York anzusehen.
Was hast du denn da gesehen?
Also erstmal muss ich sagen, was da alles lief. Was in einem Monat.
Also du machst jetzt...
Ist das Werbung jetzt für Berliner Jazz-Szene, weil es halt hier in Hamburg einfach nichts am Start ist.
Du erzählst jetzt aber, was da lief, nicht was da noch läuft.
Ach so, ja, keine Ahnung, müsst ihr gucken. Nasheed Waits, Kevin Eubanks, Kurt Rosenwinkel, Scott Colley, Jorge Rossi, Jeff Ballard, Aaron Parks, Greg Hutchinson, Wayne Krantz, Keith Carlock, Tim Lefebvre, Larry Goldings habe ich da gesehen, Peter Bernstein, Bill Stewart im Trio. Und das alles in einem Monat, kannst du da sehen. Ne? Und jetzt sag mir einen Laden in Hamburg, wo du auch nur einer dieser Leute einmal im Jahr sehen könntest.
Du, wir sind hier absolut in der Provinz.
Es ist wirklich schön. Jazz-Provinz. Ja. Absolute Jazz-Provinz. Es ist wirklich furchtbar, aber umso schöner, dass ich in der Hauptstadt wohne, weil dann kann ich mir den ganzen Scheiß nämlich reinziehen. Und Larry Goldings mit Peter Bernstein, wird eigentlich Bernstein oder Bernstein ausgesprochen?
Ja, ich weiß nicht, ich komme mir immer so ein bisschen affektiert vor, wenn man als deutscher Bernstein sagt. Ja,
sag mal,
Peter
Bernstein und Bill Stewart, ganz tolles Trio. Peter Bernstein ist ja wirklich der onkeligste aller Jazz-Gitarristen.
Ja,
also da wirklich, also es ist ja wirklich so dumpfeste Jazz-Sound. Wie hast du das gesagt? Die komplette Historie der Elektrik-Gitarre ist an ihm komplett vorbeigegangen. Ja,
genau. Man spielt wie in den 30ern.
Ja.
Gab es da schon E-Gitarre? Ich weiß es nicht.
Macht er sehr gut. Also auch wirklich eine halbakustische Gitarre, die als solche gar nicht so zu identifizieren ist. Man hat eigentlich das Gefühl, das ist so ein rein akustisches Instrument.
Ja, die muss auch immer leicht überdimensioniert groß sein.
Richtig,
so eine Jazz-Gitarre.
Riesengroß. Die ist eigentlich größer als er.
Ja.
Und Bill Stewart ist ja ein Ausnahmeschlagzeuger. Hast du schon mal live gesehen?
Ja.
Hast du nicht neben ihm gepinkelt? Irgendwie im Village Vanguard oder so?
Kann sein, dass wir das in der früheren Folge mal erzählt haben. Ich glaube aber, Tillip hat neben ihm gepinkelt. Aber ja, genau, im Village Vanguard. Ich habe den öfter gesehen. Ja, ja, ja.
Bekannt geworden durch, sag's.
Gute Frage. Also ich glaube so, dass ich den mitbekommen habe in meiner Generation, war glaube ich mit Pat Messini im Trio. Ja, aber der hat auch, glaube ich schon, dürfte so in seinen 50ern sein. Der müsste so ab den 90ern schon gewerkelt haben.
Ich glaube, er hat es nachgeguckt, 56, 57, irgendwie so.
Genau. Und Larry Goldings ist ja auch wirklich Pianist, aber auch vor allem bekannt als Orgelspieler.
Ja, er hat Orgel gespielt an dem
Abend. Ja, okay. Ja. Und Larry Goldings hat ja den Schalk im Nacken. Ne?
Muss man sagen, also das, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ja, aber wollen wir das kurz erzählen?
Ja, woher, wie ja aber ich will kurz sagen, das ist halt auch, er hat den Schalk im Nacken, also er hat wirklich die lustigsten Ansagen gemacht. Die Leute lagen unterm Tisch und eben, da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus. Also Humor und Jazz in Bezug sowieso, da können wir mal mit Larry Goldings einsteigen, der das ja nicht gescheut hat durch ein YouTube-Format in den späten 2000ern.
Ja, also es war wirklich in den Frühzeiten von YouTube, hat er nämlich einen alter Ego erfunden, einen deutschen Jazzpianist mit dem Namen Hans Greuner.
Richtig, Hans Greuner, geboren in Braunau, also dem, der Geburtsstätte eines bekannten
prominenten Österreichers.
Diktators.
Ja.
Und das erwähnt er auch immer in diesen YouTubes und sagt, don't throw this against me. Und der hat sich zur Aufgabe gemacht, Thelonious Monk Stücke zu bearbeiten, so dass sie halt nicht so schief klingen.
Ja.
Und dann sieht man immer, wie er die Noten austauscht mit so rotem Buntstift, halt durchstreicht und halt alles quasi auf die weißen Tasten legt.
Ja.
Und dann sieht man ihn durch so einen Blumengarten laufen, wie er so richtig schön diese gerade gerückten, also ehemals schiefen Stücke von Thelonious Monk, genießt. Und das war natürlich absoluter Nerd-Humor für Leute, die das halt alles irgendwie kennen und so. Aber es war interessant, dass es sowas überhaupt gab, weil Jazz zu der Zeit auch oft sehr humorbefreit war. Also auch in der Art und Weise, wie wir es kennenlernten und so unsere Lehrer und die Mitschüler und so. Da wurde wenig gelacht, würdest du nicht auch sagen?
Der lustigste Jazzmusiker aus der Jazzgeschichte, den man so kannte, war eigentlich Louis Armstrong, der immer herzhaft gelacht hat.
Richtig, ja, wurde auch für kritisiert. Aber ja, und jetzt aus Deutschland fällt uns natürlich Helge Schneider ein.
Ja, richtig. Ja, das ist natürlich ein extrem lustiger Jazzmusiker.
was ist denn das mit dem? Warum tun sich denn Jazzmusiker so schwer mit der Verbindung von Humor und ihrer Musik? Weil sie das Gefühl haben, dass eigentlich diese Musik, die eigentlich doch eher so eine Art Hochkultur sein sollte, so nicht ihre Stellung halten kann, oder?
Na, ich glaube, dass Jazzmusik zumindest so ab den späten 40ern oder 50ern ja so ein bisschen, so sagen wir seit dem Bebop, ja irgendwie so ein Versuch der Abgrenzung zum Mainstream unternimmt. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist ja Musik, die sich so vom Mainstream abgrenzt und eher so in der Subkultur stattfinden möchte, selten lustig, oder? Sondern hat immer was, das muss immer was Ernstes.
Ja, andererseits ist es ja in der Hochkultur so, dass alles immer möglichst ernst sein soll. Und da könntest du ja sagen, wäre die Abgrenzung ja genau das, dass du da halt sagst, ja, guck mal, ich mache hier richtig gute Musik, die ist handwerklich hochwertig und gut komponiert und alles. Und ich kann trotzdem einen Witz dabei machen. Das wäre doch eigentlich genau das, was du sagst.
Du hast doch recht, das ist natürlich überhaupt nicht trennscharf. Also Hochkultur, also Konzertkultur, also, der klassische Konzertbetrieb, der ist nicht lustig. Es gibt zwar von Mozart ein Kammermusikstück, das heißt ein musikalischer Scherz. Das war's dann aber auch mit Witzen in der Klassik, glaube ich. Ansonsten eher ernst. Popkultur wiederum oft lustig. Oft im unterhaltenden Bereich unterwegs. Ja, genau. Subkultur dann vielleicht wieder etwas ernster, wobei das auch nicht stimmt. Weil natürlich der Hip-Hop hat viel Humor, die Punkmusik hat viel Humor. Das ist das, weil die These würde ich gleich mal wieder hinten anstellen, dass Humorlosigkeit eine Abgrenzung zum Mainstream ist. Ich weiß es nicht. Ja, aber man probiert ja doch dem Jazz immer so eine gewisse Gravitas zu geben und das macht man, glaube ich, auch durch Ernsthaftigkeit.
Ja. Dann wiederum, genau, die großen Entertainer, hatte ich ja schon mal gesagt, auch in Deutschland viele große Entertainer, sehr jazznah.
Harald Junke.
Paul Kuhn. Wie heißt denn der Oberlehrer dann?
Der jazznahe Oberlehrer.
Der Jazz-Oberlehrer. Also wir können ja nochmal erwähnen, Wigald Boning auch,
ja, spielt für diverse Blasinstrumente.
Ja, auch großer Jazzliebhaber, wollte eigentlich Jazzmusiker werden auch.
Ja, wen meinst du mit Oberlehrer? Heinz-Rudolf Kunze? Das finde ich jetzt eher unjazzig.
Götz Alsmann natürlich. Ist ja auch lustig.
Ja. Wie heißt denn hier der andere? Ulrich Tukur. Auch jazzaffin. Was macht denn da Larry Goldings anders als andere Jazzer? Der erzählt einfach lustige Sachen und dann spielt er.
Also es ist wirklich, es ist ein Comedy-Programm eigentlich. Es ist absurd, sehr abstrakt, assoziativ, mit einem guten Gespür für die Pointe. So, ich glaube auch nicht, dass er hat, glaube ich, einen Witz vorbereitet. So.
Ja.
Und meinte so, ja, wir wollen hier ein Programm bieten, was so spontan wie möglich rüberkommt. So.
Ja.
Und dann guckt er so auf seinen Zettel und meint so, das nächste Stück ist, wir wollen hier euch ein Programm bieten, was so spontan wie möglich rüberkommt. So, haha. Muss man dabei gewesen sein. So. Das war auf jeden Fall vorbereitet, aber sonst ist es, glaube ich, so sehr assoziativ. Also auch improvisativ, wie er halt an diese Ansagen herangeht. Und das ist ja eigentlich das Coole an Comedy und Jazz, dass sie eigentlich in so einem Moment eigentlich funktioniert. So,
ja.
Aus so einem Moment heraus. So. Und da könnte man ja eigentlich ein bisschen das noch mehr ergründen. Und ich glaube, dass es in Deutschland halt schwierig ist, für das Publikum halt diese Brücke zu schlagen zwischen ernstzunehmender Musik und dann Künstler, die sich vielleicht nicht ganz ernst nehmen, weil sie einen Witz machen. Das ist, glaube ich, für das Publikum nicht so leicht. Und deswegen gewöhnt man sich das ab. Also ich habe das auch bei Kollegen schon gemerkt, die eigentlich lustig sind privat.
Ja.
Und früher das also auch sich da so ausprobiert haben auf der Bühne und einmal einen Witz gemacht haben und das sich irgendwann abgewöhnt haben, weil, glaube ich, Angst hatten, dass dadurch die Musik oder die Wahrnehmung ihrer Musik in Mitleidenschaft gerät.
Ja, da könnte wirklich was dran sein. Das habe ich nämlich auch das Gefühl, dass man möglicherweise jemand, der lustig ist oder eine gewisse Lockerheit hat, dem nicht zutraut, ernsthaft gut Musik zu machen oder auf einem ernstzunehmenden Level Musik zu machen. Stimmt, das ist so der Archetyp des deutschen Künstlers auf der Bühne, verkauft sich eher bierernst und seriös. Seriös möchte man rüberkommen.
Und da sind wir jetzt auch wieder in der Neoklassik, die das ja auch irgendwie so verfolgt. So, ne? Also da geht es ja auch um die Behauptung von Hochkultur, ist ja meine These, und da deswegen auch möglichst witzfrei die Sache präsentieren. Wobei das nicht stimmt. Ich kenne da auch Beispiele von Leuten, die auch mal ganz lustig sind auf der Bühne. Und
In der Klassik überlege ich gerade, gibt es da Humor auf der Bühne? Das Lustigste ist wahrscheinlich das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, oder? Da, wenn dann so auch mal ein Radetzky-Marsch gespielt wird.
So ein André Rieu macht ja auch mal einen kleinen Gag.
Stimmt, ja.
Aber es ist auch keine Klassik, das ist Schlager.
Ist es so?
Das tut nur so. Das tut so, als wäre es Klassik, ist es aber gar nicht. Lasst euch nicht reinlegen, liebes Publikum.
Okay, ich dachte.
Da spielt er immer diese Walzer von Strauss, sind das. Das macht die Macker sehr gern, ne?
Ja, ich finde auch André Rieu, also ich habe es jetzt länger nicht verfolgt, aber so in meiner Kindheit lief das des Öfteren mal im Fernsehen und das waren wirklich diese mitreißenden Melodien. Also da gibt es wenig, was ich nicht mag daran.
Nee, kann man eigentlich nicht haten.
Nein, kann man nicht haten.
Ja, gut, jetzt habe ich ein bisschen gelästert, wieder die Stimmung auf den Boden gebracht. Dafür bist du ja jetzt da, wieder irgendwie ein bisschen Action zu machen und die Leute mit einem guten Gefühl aus der Folge raus, wie letztes Mal auch. Das hast du ja auch wirklich hervorragend gemacht. Gab es viel Lob von.
Viel positive Rückmeldung. Ja, ich glaube, wir sind auch noch lange nicht so weit, diese Folge zu beenden. Wir sind wirklich noch ganz...
Nö, wir sind noch lange nicht so weit. Also wir könnten ja, um sie absoluten Tiefpunkt zu bringen, was er nämlich Larry Goldings auch geschafft hat, nachdem er all diese Witze rausgehauen hat, hat er am Schluss gesagt, übrigens, heute ist Wayne Shorter gestorben. Ja, da war Stille im Publikum. Also das sollte auch überhaupt nicht humoristisch aufgefangen werden oder irgendwas, sondern das ist ja etwas, was auch nur die Amerikaner können. Dann diesen Switch zu machen, auf einmal wird dann... weil aus aktuellem Anlass diesen Giganten der Jazzmusiker gehuldigt und geehrt.
Ja.
Und dann erzählt er halt irgendwie 10 Minuten was über Wayne Shorter und seinem Verhältnis zu ihm. Und das ist halt auf einmal super ernst, nachdem halt die Leute irgendwie 2 Stunden lang sich halt Schrott gelacht haben bei jedem Wort, den er gesagt hat.
Ja, Wayne Shorter ist gestorben. Rest in peace. Hast du den mal live gesehen? Hätte man ja noch mal sehen können.
Ich habe ihn nicht. Doch, ich habe ihn in Amsterdam im Konzertrebau live gesehen. Ja? Mit Danilo Perez. Und Perez? Welche Band war das?
Keine Ahnung.
Oh, ich hab's auch vergessen. Habe ich mal gesehen, ja. Ist aber gar nicht so hängen geblieben. Du magst ihn auch nicht so. Also das musikalische Schaffen.
Ach doch, das würde ich so nicht
sagen.
Hast
du nicht gesagt, das ist Gruselmusik?
Es ist, über Tote darf man doch nicht schlecht reden. Das haben wir doch letzte Woche schon mit Gunter Gabriel festgestellt. Wayne Shorter natürlich ganz wichtig. Auch super Platten mit Miles Davis. Der spielt.
Das ist doch eigentlich das beste Quintett, ne? Mit Wayne Shorter.
Zumindest das wildeste.
Tony Williams, Herbie Hancock und Ron Carter. Das ist doch das geilste eigentlich an Miles Davis.
Ich finde alle Quintette super, alle beiden. Und der spielt auch auf der Kind of Blue mit, ne? Oder? Nein, Quatsch, das ist Cannonball Adderley. Entschuldigung, das schneiden wir raus.
Peinlich.
Nee, genau. Und dann ja auch Teil der Gruppe Weather Report.
Habe ich gestern mal reingehört. Und das ist etwas, was du dann wiederum gut findest.
Ja, das finde ich natürlich ganz toll. Ja, Weather Report gefällt mir gut.
Heavy Weather.
Heavy Weather, viele Keyboards, Jacob Pastorius am Bass.
Das ist wirklich,
muss auch jede Folge genannt
absoluter
werden.
Absoluter Anspieltipp und auch ein ziemlicher Ausspieltipp. Also
man gefällt kann mal dir kurz gar reinhören. Nicht. Gefällt dir gar nicht.
Doch, ich habe da eine Faszination für, aber ich kann es mir nicht lange anhören. Ja,
finde ich, das hat mir gut gefallen als junger Mann. Und könnte ich auch mal wieder auflegen, Wayne Shorter. Sonst, ich bin jetzt nicht so... Riesenfan, weil es irgendwie auch ein bisschen so, jetzt ein bisschen teilweise so ein bisschen so Gruselmusik mit so gruseligen Akkorden.
Und da gefällt dir natürlich Weather Report besser, weil es irgendwie happy ist, ne?
Das ist happy, das ist gute Laune, das ist High Energy, genau.
Das ist stimmt. Und so was wie Speak No Evil ist dann halt mit diesen ganzen übermäßigen Akkorden und melodisch Schmollen. Da denkst du irgendwie so, das ist irgendwie Hexenhaus für dich, ne?
Es kommt drauf an. Es gibt, das ist alles, die Dosis macht das Gift. Dass du mich jetzt hier in die Ecke drängst, dass ich jetzt wegen Shorter hier irgendwas Schlechtes sagen soll. Das ist natürlich ein begnadeter Saxophonist gewesen. Aber in der Tendenz gibt es für mich so einen leichten Überhang an Gruseligkeit. Ja, das muss ich sagen. Ich habe es jetzt gesagt.
Ja.
Dir geht das ganz anders.
Wayne Shorter, ich denke nur, es gibt energetischere Musik. Also diese ganzen Sachen, Speak No Evil, das klingt alles wahnsinnig gut, ist alles in sich total stimmig und so. Ich mag auch die gruseligen Akkorde und Melodien, das ist für mich kein Problem. Ich finde nur, dass es manchmal ein bisschen mehr abgehen könnte, wenn er spielt. Ich finde so einen Cannonball oder so, den du gerade erwähnt hast, da weißt du immer sofort, okay, hier ist die Action.
Das ist Action, das stimmt. Ja, genau.
Und Wayne Shorter, super versierter, technisch hochpräziser Saxophonist, aber man hat immer das Gefühl, da könnte es noch mal ein bisschen energetischer zur Sache gehen. Ich weiß es nicht, aber vielleicht tue ich ihm auch Unrecht. Das ist etwas, also John Coltrane auch irgendwie, das ist ja die ganze Zeit Halligalli.
Ja, stimmt. Also Wayne Shorter jetzt nicht irgendwie bekannt durch seinen Powerplay, sondern eher so durchs stimmungsvolle, atmosphärische.
Ja, und da ist er wirklich auch wirklich einmalig gut.
Ja. Genau, und gerade auch in der Gruppe Weather Report, da fügt sich das alles perfekt so mit diesem...
Das magst du ja mit dem Jaco Pastorius dann, wenn er dieses Teentown-Thema spielt. Das ist für euch Bassisten wahrscheinlich einfach so der absolute Höhepunkt.
Das ist ja.
Oh Gott.
Das stimmt.
Ja, bitte anhören, aber ihr müsst es nicht durchhören. Es ist aber irgendwie wichtig für musikgeschichtlich, würde man sagen, sollte man mal irgendwie mitbekommen haben, sowas wie Weather Report, was haben die geprägt?
Fusion, aber auch die haben auch so ein bisschen diesen, jetzt es gibt gab ja so nach dem So die Fusion-Musik hat natürlich so ein bisschen ihre Vorläufer so in den späten 60er Jahren, wenn so die Jazzer anfangen, so mit dem Pop-Rock zu experimentieren in Rhythmus und Harmonik. Und dann kulminiert das ja alles in diesen, habe ich das nicht irgendwie schon mal erzählt, in diesen Silent Way und Bitches Brew Sessions. Und aus dieser Session heraus bilden sich ja dann wieder eine Vielzahl von weiteren Fusion-Bands. Also John McLaughlin mit dem Mahavishnu Orchestra, Chick Corea mit Return to Forever oder wie unsere ostdeutschen Freunde sagen, Return to Forever. Und dann gibt
müssen wir rausschneiden.
Das müssen wir leider auch rausschneiden. Und dann gibt es natürlich noch Tony Williams mit Lifetime. Und halt aber auch Joe Zawinul und Wayne Shorter mit der Gruppe Weather Report, der Wetterbericht. Und so klingt es auch so ein bisschen. Also so ein bisschen telegen klingt es, ja, im Gegensatz zu anderer Fusion-Musik, die dann doch noch mehr so ein bisschen in diesem meditativen, atmosphärischen, rockigen, trancigen bleibt, ist diese Gruppe Weather Report, die hat wirklich so Momente, die erinnert so an die Titelmelodie von Fernsehshows. Ja. Die hat so was Fetziges, wie so eine Talkshow-Melodie.
Richtig.
Ne? Ja. Und das ist irgendwie so ein Sound, der gefällt mir gut. Bob Minzer, der hat später auch ein bisschen so eine Mucke gemacht. Das ist also Weather Report, das ist dann auch schon, hat also beinhaltet Keimzellen von Smooth Jazz, würde ich sagen. Oh ja. Wenn es so ein bisschen funky wird.
Großen Vertreter der Smooth-Jazz-Generation, also wie heißt es? Smooth Operator?
Smooth, das ist, jetzt kommen wir, glaube ich, in eine ganz wüste Assoziationskette.
Nee, was ist nochmal Smooth-Jazz?
Ja, so Kenny, ja, Kenny G zum Beispiel.
Ah, Kenny das G, ist ah, der mittlerweile ja.
Oder David Sanborn, ist das nicht auch?
David Sanborn, ist das tatsächlich, da benutzt man immer noch das Wort Jazz für auch?
Smooth-Jazz.
Ich glaube, der würde ja von sich selber nie behaupten, dass er Jazzmusiker wäre.
Smooth-Jazz.
Er ist Smooth-Jazzig.
Smooth-Jazz.
Smooth-Jazzig.
Smooth Jazz. Das ist, glaube ich, und das hat Weather Report auch, und das muss ich sagen, es muss nicht, auch wenn wir über Humor in der Musik reden, müssen ja nicht immer diese bierernsten Major übermäßige Akkorde sein.
Die so und gruselig
diese,
kriegen.
Ja, die gruselig und diese vertrackten
Rhythmen. Happy.
Es kann auch mal ein bisschen gut reingehen ins Ohr.
Und da sind wir wieder beim Thema Keith Jarrett. Deswegen hast du auch diese wahnsinnige Liebe zu Keith.
Ja.
Weil einfach immer happy Akkorde, keine übermäßigen Quatsch, keine alterierten Blödsinn, sondern einfach Dur hier von 4 nach 1.
Und wieder zu 4.
Und wieder zu 1.
Und wieder zu
1. Wie in der Kirche. Einfach gute Laune am Ende. Ja.
Also ich bin da ganz offen, was das angeht. Und eher schlicht gestrickt, was meine Vorlieben angeht.
Toll. Nee, finde ich gut. Wir gehen heute Abend noch in die Mutter. Das ist wichtig, weil es gibt nichts anderes. Und in der Mutter ist immer was los. Wir waren ewig nicht in der Mutter, aber wir waren mal in der Mutter. Habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar, das finde ich nur deswegen interessant, weil wir auch da, als ich mein erstes Album veröffentlichte, Lambert, das Debütalbum, das große Debütalbum.
Self-titled.
Sind wir nämlich auch in die Mutter gegangen.
Ja.
Und du hast mich beglückwünscht zu diesem großartigen Werk, was ja auch wirklich ein Meilenstein der Musikgeschichte ist. Und hast gesagt, eigentlich ist es ja ganz interessant, dass du jetzt sowas machst, weil es ja gar kein Unterschied zu dem ist, was du vorher so gemacht hast. Ja. Und sondern du als Einziger gemerkt hast, dass ich eigentlich da auch weiterhin irgendwie Jazzmusik gespielt habe, während der gesamte Printjournalismus das einfach nicht wahrhaben wollte und darauf reingefallen ist, dass ich halt einfach Neoklassik irgendwie halt drüber als das jetzt so gelabelt habe. Und es wurde nie bemerkt, dass das irgendwas mit Jazzmusik zu tun hat. Der Einzige, dem es aufgefallen ist, ist was...
Wenn du das jetzt schon anschneidest, dann müssen wir vielleicht mal ein bisschen Tempo rausnehmen aus dieser Folge. Und du kannst jetzt mal bitte einmal nochmal den Erkläronkel machen und nochmal mal so ein bisschen mir, dem das nämlich eigentlich gar nicht so richtig klar ist, nochmal erklären, was eigentlich genau Neoklassik ist. Wieso Neo, wieso Klassik?
Also Neoklassik ist ja erstmal ein Begriff, der geprägt wurde von Journalisten, die halt irgendwas brauchten, um nur eine gewisse Strömung, die sie da meinten erkannt zu haben, zu beschreiben. Jeglicher Neoklassiker oder der würde natürlich immer behaupten, dass er kein Neoklassiker selber ist. Es ist ähnlich wie in dieser Hipster-Szene in den 2000ern damals, wo auch keiner zugeben wollte, dass er eigentlich Hipster ist, aber alle so aussahen. Ist das eigentlich in der Neoklassik auch so gewesen, dass halt alle Leute halt gefilztes Klavier gespielt haben, keine besonders großen Bögen in den Melodien so, sondern relativ auf kürzerem Zeitraum sich wiederholend. Vor allem ging es da um die, sag ich mal, um den vertikalen Aspekt der Musik, also die Schichtung von Akkorden, die Stimmungen, die aufeinander geschichtet werden, so, also diese ganze atmosphärische Ding, das spielte eigentlich eine viel größere Rolle, als dass man jetzt irgendwie ein Stück schreibt.
Also die Schichtung, damit meinen wir jetzt nicht wie bei Ligeti oder sowas, dass da so Cluster geschichtet werden, sondern wir sind schon im Bereich Dreiklang.
Wir sind schon im Bereich Dreiklang und dann... Und
viel weiße Tasten unterwegs, oder?
Ja, also das ist...
Also wir reden jetzt nicht von komplexer Harmonik,
sondern wir sagen von so moody. Wenn wir sagen weiße Tasten, meinen wir eigentlich Diatonik, ne?
Also, ja, also genau. Wir sind ja eher im Bereich so bisschen stimmungsvoll so.
Es gibt
drei stimmungsvolle Akkorde.
Zwei, drei stimmungsvolle Akkorde, keine Modulation in andere Tonarten, die innerhalb des Stückes vorkommen, weil das halt die Stimmung ändern würde, so, sondern und es blieb alles sehr diatonisch.
Und du meinst jetzt mit dem, wie du die Melodien beschrieben hast, Melodien, die nicht so viel wollen.
Melodien, die nicht zu sehr auffallen dürfen, ja, genau, weil es halt auch Melodien neigen ja dazu, dass du halt zu viel Aufmerksamkeit halt an die Musik richtest und es war eigentlich, diese ganze Musik war ja eigentlich so konzipiert, dass sie halt irgendwie stattfinden kann in einem Raum, so ein bisschen wie es Brian Eno eigentlich schon damals mit Music for Earparts gemacht hat. Aber halt dann das Ganze noch verpackt in so einen Klassik-Idiom.
Genau, weil halt anders jetzt als Brian Eno, wo wir also im Bereich Ambient sind und so verschiedene Klangfarben, auch synthetische Hallgeräte und so ein bisschen auf Technik verlassen, verlässt sich die Neoklassik eigentlich in erster Linie auf den puren Klang des Klaviers.
Nee, das stimmt so nicht. Es ging schon da auch darum, das zu kombinieren mit elektronischen Elementen. Ja? Aber es was auffällig war, ist, dass es halt keine Musik war, die irgendwo störte, also sondern sich eigentlich eher so einfügt in die Atmosphäre. Und
Vorboten sind aber doch in erster Linie, eigentlich sind doch so Filmscores, oder? Also so die ganz frühen Vorboten, ist es sicherlich die Klaviermusik des Minimal-Komponisten Philip Glass.
Ja, finde ich auch.
Aber dann, glaube ich, absoluter Meilenstein, der Soundtrack des Films Die fabelhafte Welt der Amelie.
Jan Tiersen,
von Jan Tiersen,
ja,
oder?
Wobei da es ja so ist, dass der durchaus noch mit Melodien hantiert, aber es hinbekommen hat, sehr atmosphärisch damit umzugehen. Und dann würde ich sagen, auch wichtig, das erste Solo-Piano-Album von Chilly Gonzales, auch immer noch sehr melodiös. Alles, was danach kam, könnte man tatsächlich irgendwie zusammenfassen als Neoklassik, weil es sich in einem Aspekt tatsächlich oft irgendwie gleicht und ähnelt. Und zwar, das ist dieses atmosphärische, relativ unmelodiöse, eher auf die Diatonik und auf die Akkorde fokussierende. Da würde ich schon sagen, da ist eine Genrebezeichnung zulässig.
Okay. So, ja. Und da haben wir es aber so ein bisschen, das haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt. Wir haben natürlich eine Musik, die sehr simpel ist und auch so ein bisschen Abgrenzung zu, sagen wir, barocker Ornamentik hat und aber auch so einen Rückbezug hat zu so einer Idee von so Muzak-Musik, also so Musik, die so im Hintergrund läuft. Oder wie Erik Satie das mal über seine Musik gesagt hat, Musik als Möbelstück.
Ja.
Also das macht man jetzt nicht an zum Feiern oder so, sondern das läuft so ein bisschen, also wenn eine Stan Getz-Platte zu wild ist, dann macht man eine Neoklassik-Platte an, oder wie?
Ja.
Oder ist das auch zum, oder ist es auch so ein bisschen zum Wegträumen?
Ja, also ich tue denen wahrscheinlich jetzt allen Unrecht und die werden mir morgen alle einen drüber hauen, wenn ich jetzt das einfach so bejahe, aber da ist irgendwie was dran. Ja, ich glaube auch, das würde auch niemand bestreiten, auch von den Protagonisten, dass es halt, was irgendwie über allem steht, ist so ein atmosphärisches Ding, was eine Grundstimmung, die über so einem längeren Zeitraum, sagen wir, eines Konzerts, einer Platte halt eigentlich nicht gebrochen werden kann.
Nee, genau, das müssen wir aber auch nochmal klarstellen, um jetzt so ein bisschen den Zorn von uns abzuhalten. Es geht uns beiden, glaube ich, bei Musik nicht darum, dass die irgendwie möglichst komplex sein muss, oder? Also wir reden hier ja immer viel über Jazz und Pipapo. Jetzt die Komplexität einer Musik, sei es harmonisch, rhythmisch oder die Wildheit oder die Farbenvielfalt einer Musik, ist jetzt erstmal kein Qualitätsmerkmal, nee, oder?
Überhaupt nicht. Es geht mir auch jetzt nicht darum, irgendwie Neoklassik zu haten oder so.
Gar nicht. Nee, das wollte ich nur...
Es gibt da viele Alben, die ich total gerne mag.
Genau, es geht da also, genau, das ist also, wenn wir jetzt sagen, irgendwas ist simpel oder einfach oder so schlicht, dann heißt das nicht, dass die Musik schlecht ist. Denn, weil, also wie sagt man, simple is not easy.
Ja, gerade, aber auch Punkmusik, das ist ja auch nicht toll gespielt
oder sowas. Ja, oder... Ich bin ja auch aktiv im Bereich elektronische Musik. Die wird ja von vielen Menschen auch als sehr redundant wahrgenommen.
Ja.
Und das ist ja aber gerade der Zauber, jetzt sagen wir, der Techno- und Hausmusik, ist ja dann irgendwie die Redundanz und so dieses repetitive Moment, was einen so ein bisschen in so einen Trance-Zustand versetzt oder in so eine Stimmung, was auch nur eine Musik kann, die jetzt vielleicht nicht alle vier Takte die Stimmung komplett wechselt. Also so ein Rave zu so einer Beethoven-Symphonie, wo es dann immer vom Forte ins Piano und dann noch ein Tempo und dann nochmal ein Stopp und nochmal ein Paukenschlag und jetzt wieder ganz leise die erste Geige. Das ist ja auch eine Musik, die verhindert, dass man so richtig in so eine, so sich so einlullen lassen kann, ne? Das hat was ja was auch eine Qualität von Musik sein kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, es ist nicht auch irgendwie nach etwas, nach dem wir suchen. Also ich meine auch, Coltrane hatte in bestimmten Phasen seines Schaffens, auch wenn die Musik gänzlich anders klang, eigentlich eine ähnliche Ambition. Würdest du es nicht so sagen?
Ja, ja, klar. Also John Coltrane ist da ein ganz interessantes Beispiel aus dem Jazz von Komplex und Simplizität im Laufe seiner Karriere so in den Gegensätzen, weil wir haben von John Coltrane einerseits natürlich so ein Werk wie Giant Steps, ein super schnelles Jazzstück mit ganz komplexen Wechseln in der Harmonik, was so eine eigene Qualität hat, aber jetzt auch so eine der größten und beliebtesten Platten von John Coltrane, A Love Supreme, basiert ja auch eher auf so einer modalen Energie und da geht es ja auch eher um eine Gleichförmigkeit im Rhythmus und in der Struktur, genau, in der Struktur, um dann überhaupt so ein bisschen diese schamanische Energy da entstehen zu lassen. Das geht halt dann auch nicht mit so vielen Akkorden. Genau, Musik, die repetitiv und simpel ist, hat auch nochmal eine ganz eigene Qualität. Also es geht hier, das wollte ich nur nochmal trennscharf machen, es geht hier nicht darum, sich irgendwie zu erheben über Musik, die irgendwie simpel ist, beziehungsweise Musik mangelnde Komplexität vorzuwerfen als Qualitätskriterium, halte ich für lame.
Ja, das ist, da sind wir uns absolut einig.
Genau, okay.
Ich glaube, es geht schon auch bei dieser Art Musik zu machen, also über so eine Modalität, Atmosphäre zu schaffen, sei es nun bei Coltrane oder auch bei den Neoklassikern, geht es schon darum, eigentlich einen Moment zu verlängern, also oder die Stimmung eines Moments möglichst lang auszukleiden, sodass du das Gefühl hast, du bist eigentlich in derselben Verfassung, in derselben Stimmung über einen relativ langen Zeitraum. Also eigentlich ist es ja oft so, dass wenn du so ein, ja, im täglichen Leben, wenn du so ein Gefühl hast, das dauert ja oft nicht lange, so, oder einen Gedanken.
Ja.
Oder, das ist ja oft so, ne, dann befasst du dich mit so, wenn du durch die Straße gehst, mit so einem Ding und dann ist das halt auch schnell wieder weg. Und ich glaube, in dieser Musik geht es halt darum, halt so Momente einfach zu verlängern, so einfach eine Grundstimmung und das wird auch sehr esoterisch, so dein Körper quasi zu spüren über so einen längeren Zeitraum.
Ja, absolut, absolut. Ja. Aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist ja auch eine interessante Qualität, die Musik dann eben auch kann, nämlich so durch so eine Patternhaftigkeit und sowas Wiederholendes oder teilweise nur minimale Veränderung oder so minimalen Veränderungen, dass das Gehirn teilweise denkt, es würde sich was verändern, obwohl sich gar nichts verändert. Das ist tatsächlich so eine Qualität von Musik, die Zeit so ein bisschen stehen bleiben zu lassen, was ja auch zum Beispiel in der Techno-Musik, wo da wirklich stundenlang über die immer gleiche Kickdrum geraved wird, das ist eine so eine Qualität, die Musik auch erzeugen kann und die kann sie eben nur durch Simplizität erzeugen.
Ja, und durch Redundanz.
Und genau, und ich denke auch an so wirklich diese frühe Minimal Music, also die heißt ja schon Minimal Musik, die so die Musik von Philip Glass oder Steve auch von Steve Reich, wollte ich gerade sagen, der ja ganz viel damit arbeitet, dass sich einfache Pattern minimal gegeneinander verschieben und dadurch so einen Raum schaffen. Und den schaffen sie ja eben nicht durch irgendwie eine komplexe, schnelle Fortschreitung, sondern eben gerade durch diese minimale Fortschreitung, die ja auch eine Kunst an sich ist, ne?
So ist es ja, genau. Und was ich daran interessant fand, als ich dieses entdeckte, war ja vor allem, dass es da ähnlich wie im Jazz Werte gibt, die dann eine Rolle spielen und die offensichtlich auch ein Publikum finden, das diese Werte interessant findet, wie zum Beispiel akustische Instrumente, generell instrumentale Musik. Also, dass das überhaupt irgendwie ein Publikum dafür gab, war für mich totale Überraschung. Also, hätte ich gar nicht gedacht zu dem Zeitpunkt. Ich meine, wir reden davon Anfang der 10er, war Indie groß und so. Eigentlich war alles, die ganze Welt war eigentlich eine einzige Indie-Band.
Ja, genau.
Und das fand ich natürlich schon irgendwie spannend. Und dann gab es sogar so einen Link noch zur Improvisation hin. Wobei die Interpretation von Improvisation der Neoklassiker finde ich, da würde ich dann schon sagen, die ist mir nicht ausreichend. Also nicht das, was ich unter Improvisation verstehe, beziehungsweise das, was ich an Improvisation spannend finde, ist ja schon auch eine instrumentale Flexibilität, die man da irgendwie am Instrument vorweisen kann und so. Das ist etwas, was mich daran interessiert. Ja. Aber trotzdem fand ich spannend, dass es da offensichtlich auch darum geht, so Dinge im Moment entstehen zu lassen und kreieren zu lassen und so. Und deswegen fand ich die Musik sehr aufregend. Und gerade, weil ich mich zu der Zeit irgendwie vom Jazz so ein bisschen lösen musste, weil ich da nicht so richtig Anschluss fand, war das einfach irgendwie ein ganz gutes Feld, um sich da hingehend auszuprobieren. Es war trotzdem so, dass ich auch sagen würde, mein Album war kein Neoklassik-Album, weil es halt natürlich viel zu lange melodiöse Bögen hatte. So, das war im Vergleich zu dem, was da so angesagt war und was groß war, das waren zu der, als ich anfing, waren so, glaube ich, Nils Frahm und Olafur groß und Chili González sowieso, aber der war ja auch recht melodiös.
Ja.
Da gab es schon dieses große atmosphärische Ding so und da passte ich gar nicht so richtig rein. Trotzdem war es so, dass der Printjournalismus, der damals ja noch vorherrschte, das eigentlich so wahrgenommen hat, als wäre das jetzt so eine typische Neoklassikplatte. Und der Einzige, der bemerkte, dass dem nicht so ist, dass es eigentlich eher sowas mit Jazzmusik zu tun hat, war eigentlich du.
Ja, ja. Danke. Ich habe immer an dich geglaubt.
Ja, aber es hat wirklich mich nie jemand drauf angesprochen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich irgendwann anfing, mit Luca zu spielen.
Ja.
Und dann halt auch, wo es deutlicher wurde, dass es halt auch Improvisation eine Rolle spielt bei uns, wenn wir zusammen spielen auf den Live-Konzerten. Mhm. Da gab es dann hin und wieder so einzelne Stimmen, die das bemerkten, dass es ja auch irgendwie jazzy ist und so. Aber es hat echt ewig gedauert, bis den Leuten das irgendwie so auffiel. So.
Das ist ja interessant an, was ja so Neoklassik, Techno, Jazz, Minimal Music, was jetzt schon alles gefallen ist, was das ja so ein bisschen eint, ist ja, dass das Instrumentalmusik ist. Und was das auch eint, ist, dass das Musik ist, die nicht mit klassischen Songstrukturen arbeitet.
Ja, das ist richtig. Wobei, da würde ich jetzt mein Schaffen auch wieder rausnehmen, weil das ist ja irgendwie dann doch relativ nah an so einem klassischen songstrukturellen Ding, oder?
Genau, ja, das ist...
Also auch das meine Stücke auch. Sind oft irgendwie inspiriert von so AABA-Formen, die ich natürlich irgendwie ganz gut drauf habe, weil ich halt so viel Jazzmusik gespielt habe
und auch
geschrieben habe und so, ja.
Also du bist eigentlich so ein bisschen, willst du damit sagen, du bist eigentlich so ein Enfant terrible der Neoklassik-Szene, weil du eigentlich so ein bisschen klassische Songform dann wieder in diese Neoklassik reinbringst. Jetzt klingen wir wirklich wie im Deutschlandfunk-Interview, das ist ja scheußlich.
Ja, da müssen wir ganz schnell von weg. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ein enfant terrible bin. Das will ich jetzt nicht bestätigen. Okay,
war ein Versuch, das hier so ein bisschen zum Deutschlandfunk zu machen. Genau.
Nein, ich fand nur, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es eigentlich, bin ich nie so weit weg gewesen von dem, was ich sowieso am besten kann. Und das ist irgendwie so ein melodiöses Ding, was irgendwie nah an improvisatorischen Werten irgendwie dran steckt und so. Und interessant war halt nur, dass ich eigentlich bekannt oder bekannter geworden bin, Leute auf mich aufmerksam geworden bin, wo ich das halt versteckt habe oder halt gesagt habe, also es wäre was anderes.
Nein, wir lieben natürlich Neoklassik. Worüber wir uns nur manchmal so ein bisschen, wo wir manchmal so ein bisschen in frötzeligen Ton geraten, ist ja bei dieser Behauptung sehr Hochkultur.
Ja, genau. Das ist, also es ist natürlich auch klar, man will auf diesen Bühnen spielen, da macht diese Musik ja auch am meisten Sinn und deswegen muss man da so eine bestimmte Behauptung mitbringen. Aber die Frage ist, warum ist das eigentlich den vielen Protagonisten dieser Szene so wichtig, das halt auch irgendwie darzustellen, als wäre, also, weil das ist ja wirklich eigentlich eine Anbiederung an etwas, von dem man sich erst abgrenzen wollte. So erst heißt es, wir machen es irgendwie alles ganz anders. Und sie sind sozusagen die Alternative der Hochkultur, aber trotzdem irgendwie auch wertig. Und dann, ja, wanzt man sich aber an diesen gleichen Duktus irgendwie so ran.
Genau, das ist nämlich eigentlich der Bogen, den ich spannen wollte, falls uns überhaupt noch irgendjemand folgen kann. Nämlich, dass wir haben ja gesprochen über Humor in der Musik und festgestellt, dass im Jazzbereich so eine gewisse Ernsthaftigkeit im Vortrag gibt und Humor jetzt nicht so an der Tagesordnung ist, wie jetzt, weiß ich, im Rap, wo die Rapper ja auch immer einen flotten, lustigen Spruch drauf haben oder so. Oder das Lebensbejahende einer Rockshow-Animation, das findet man dann im Jazz weniger. Und auch im Bereich Neoklassik auch eine starke Ernsthaftigkeit im Vortrag, die uns erinnert an klassischen Konzertbetrieb, ne? Kann man das so feststellen?
Ja, und das ist irgendwie auch gewollt.
Ja, genau. Also
irgendwie will man diesem Bild auch entsprechen, des nachdenklichen Komponisten, der viel Zeit und viel Aufwand tätigt, um halt diese Komposition aus sich rauszupressen.
Ja, das ist nämlich, glaube ich, aber auch so ein bisschen, je bürgerlicher so eine Musik ist, umso mehr biedert man sich auch an so einen bürgerlichen Geniekult ran, ne? Während so Musik, die eher proletarisch daherkommt, Rap, Punk, wird natürlich immer oft genannt hier, ja eher so oft so kollektive Geschichten erzählt, ne? Mhm. Erzählt ja so eine Musik, die, wenn sie dann so bürgerlich wird und also auf eher auf die Konzertbühnen kommt, erzählt ja oft so die Geschichte von so einem verkopften Genie, was dann so zu Kerzenschein nachts am Spinett dann die großen Werke komponiert, wenn die Inspiration ihn küsst. Und das ist immer so ein bisschen so ein Duktus, der dann auch mit dieser Pose von Ernsthaftigkeit und Humorlosigkeit einhergeht.
Ja, aber er ist offenbar, kann man den ja ganz gut vorspielen. Also ja. man kann jetzt ja einfach so, man muss einen gewissen Duktus pflegen und sich aneignen und dann fallen ja auch relativ viele Kultursendungen des Öffentlich-Rechtlichen drauf rein.
Ja, das kann man wohl so sagen.
Naja gut, da bin ich immer auch ein bisschen neidisch. Ich würde das auch gern können.
Deswegen machen wir hier diesen Podcast und probieren möglichst schlau daherzureden, damit du richtig schlau rüberkommst.
Ja, ich wünschte mir von dir dann natürlich noch ein bisschen mehr Vorlagen, habe ich ja schon oft gesagt.
Ja, richtig. Aber ich bin ja auch, also meine eher hemdsärmlich-proletarische Art zu sprechen, dient ja auch dazu, dass du dich da besser von abgrenzen kannst mit deinem, mit deinem schlauen Deutschlandfunk-Duktus.
Ja, ja, ganz klar. Ganz
genau.
Klar. So ist das also, aufgeteilt. Das ist die Rollenverteilung bei uns.
Genau, also wir üben das weiter und dann, wenn das mit der Opus-Nominierung nichts wird, könnte ich mir vorstellen, dass du den vielleicht nächstes Jahr moderierst.
Ja, also jetzt müssen wir mal gucken mit der Opus-Nominierung, wie das halt weitergeht. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Leute aus dem Gremium, dem Opus-Gremium, unseren Podcast gehört haben.
Oh.
Und das kam nicht gut an.
In
Folge 5.
Das kann ich mir gar nicht
dabei
vorstellen.
Dabei haben wir eigentlich nur das Beste, wir haben eigentlich nur Gutes gesagt. Wir haben eins, zwei kritische Bemerkungen, aber die Leute sind wahnsinnig sensibel. Man soll halt alles über den grünen Klee loben. Und sobald halt eine Bemerkung auch mal ein bisschen kritisch ist, wird man gleich ausgeschlossen. Also ich weiß nicht, ob ich es mir vielleicht damit ein bisschen verranzt habe, was diesen Opus-Preis angeht. Ja. Aber es gibt ja noch andere schöne Preise. Von der GEMA zum Beispiel.
GEMA-Preis, Autorenpreis.
Der Pinneberger Jazz-Preis.
Pinneberger Jazz-Preis. Was ist denn mit dem Echo Classic? Den gibt es nicht mehr, oder?
Ich glaube nicht. Aber Echo Jazz müsste es doch noch geben, oder?
Entschuldigung, jetzt habe ich mich verhasst mit Echo Jazz.
Genau. Die können ja nicht immer jedes Jahr Till Brönner diesen Echo Jazz geben.
Oder irgendwie Jazzpreis hier und da. Amerika.
Der deutsche Jazzpreis, da haben wir uns auch die Nominierungen angesehen.
Ach stimmt, haben wir das.
Und wer war nicht nominiert? Der Lambert,
ja, das kommt hoffentlich. Vielleicht aber eines Tages ein Grammy.
Oh ja, Grammy wäre toll.
Oder ein Oscar.
Ja, das hat jetzt der Volker Bertelmann aus der Neoklassik hat jetzt einen.
Der Hauschka,
der hat jetzt eine Nominierung für einen Oscar bekommen.
Hat er wohl lange präpariert.
Das sollte so ein kleiner Wortwitz sein.
Ja, es ist mir nicht so richtig gelungen. Ja. Genau. Du hast ja auch lately eine Faszination für Filme, die im Ersten Weltkrieg spielen.
Ja, also den Film habe ich natürlich gesehen. Ich fand den, ehrlich gesagt, den Soundtrack auch ganz großartig.
Ich
also,
auch, hat mir auch gut gefallen.
Hauschka, wirklich.
Dann nochmal
angeguckt. Ganz liebe Grüße an Volker Bertelmann. Also ich hoffe,
Grüße
er hört uns.
Raus.
Ja, also hast du echt gut gemacht. Ich war ganz begeistert von dem Film und von der Musik auch.
Ja, das ist natürlich das Schönste, wenn Musik und Film so eine Symbiose eingehen. Ne?
Hey, muss man sagen, also gehe ich in die Knie.
Ja, also aber wo waren wir denn gerade noch beim Schlaumeiertum? Irgendwas wollte ich dir noch unterjubeln, habe ich vergessen. Vielleicht haben wir uns dann auch für heute leer gequatscht, was das Thema angeht, oder hast du noch einen kleinen
Ich finde das eigentlich jetzt, eigentlich ein ganz persönliches Ende mit der Neoklassik, oder da kann man auch mal sagen, mit zwingenden Grüßen. Also
ich würde auch mich jetzt mit zwingenden Grüßen verabschieden.
Ja, sind wir raus, oder?
Also,
ab in die Mutter.
Ciao mit V.
Ciao.